Herzlich willkommen, Lambert Klammerer Jazz, die 16. Folge.
Falsch!
Ach, Folge 15.
Die 15. Du hast mich auseinandergebracht, weil du gerade bevor die Aufnahme losging, gesagt hast, 16. Folge.
Ja,
und da habe ich dich berichtet.
Ja, ja, schuld sind immer die anderen. Also Folge 15. Ja. Folge 16 kommt aber bestimmt, wenn das nicht das Ende ist, der große Eklat.
Es kann halt immer sein, dass die wir uns irgendwie Zerrüchung total verrennen und dann gibt es den Shitstorm und dann ist auf jeden Fall das große Canceling steht an. Aber noch ist es nicht so weit, denn wir sind lieb.
Ganz lieb.
Ja, gut drauf. Ich bin wieder, schon wieder, wie jede Woche, in die Hansestadt.
Ja, was ist denn das? Das ist
sie zieht mich einfach magisch an. Hansestadt Hamburg, Hauptstadt des Verbrechens, sagt man ja auch.
Ist aber auch so eine Hassliebe bei dir, oder?
Also. Ja, aber ich gebe dir einfach immer wieder eine Chance, jede Woche aufs Neue. Ja. Ich glaube, da geht schon noch was. Also wie gesagt, mittlerweile kamen ja auch einige Zuschriften rein, dass da in Burg Wedel, da an der AKN oben, irgendwie jetzt ein neuer Club aufgemacht hat, wo auch hin und wieder mal Jazz läuft.
Auch Barmstedt ist im Kommen.
Barmstedt. Und Bramfeld soll auch wieder was gehen, da Richtung Steilshoop.
Richtig, weil da kommt ja irgendwie die U5 hin, habe ich gehört. Das ist ein großes Bauprojekt hier in Hamburg. Eine neue U-Bahn von, ich glaube, von Bramfeld über Barmbek an der Außenalster entlang, westlich der U2, also wirklich so Dorotheenstraße, relativ nah an der Alster, dann runter zum Jungfernstieg und dann hier die Busstrecke 5, die früher die 102 war, hoch Richtung Kreuz die U3 Hohe Luftbrücke und driftet dann irgendwie wieder ab Richtung Lockstedt oder so.
Interessant. Naja gut, erklärtes Ziel der Hamburger Stadtplaner war es ja seit jeher, Steilshoop nicht einzugliedern in den Nahverkehr.
Nicht einzugliedern?
Explizit nicht einzugliedern. Nein, das soll nicht, Steilshoop soll immer gut umfahren werden, weil Steilshoop, das wissen viele Leute nicht, ist das einzige Ghetto hier in Hamburg. Nein, Mümmel kann man auch vielleicht noch sagen, aber ist auf jeden Fall ein
Osthofer Born.
Ja, ist ein ziemliches Ghetto und da war es einmal ganz wichtig, dass es da eigentlich keine Verkehrsanbindung hin gibt, weil die feine Gesellschaft hier in Hamburg das nicht wollte, dass die Leute aus Steilshoop hier auch noch einfach eben mal schnell in die Stadt reisen können. Deswegen gibt es da eigentlich keinen Bus hin und auch keine Bahn. Und eigentlich auch keine Straßen.
Ja, das hat man, glaube ich,
auch mit Wilhelmsburg. Es gibt ja auch den Schlager von Ralf Siegel, es führt keinen Weg nach Steilshoop.
Ja, und man hat das auch mit Wilhelmsburg probiert bei Zeiten, glaube ich. Das ist ja so ein bisschen das Alcatraz von Hamburg. So eine Insel auf der Elbe, wo unliebsame Gestalten hin abgeschoben werden.
Mittlerweile aber ein angesagtes Szeneviertel, oder?
Ist ein Szeneviertel. Ich war letzten Sommer mal, bin ich irgendwie da reingeraten in Wilhelmsburg und da mit dem Rad so ein bisschen rumgefahren, mit dem Fahrrad und hat mir eigentlich gut gefallen, weil es sah ein bisschen aus wie die Hamburger Innenstadt der 90er, das Hamburg meiner Kindheit.
Die wir ja gerade auch im Fernsehen sehen durften.
Ja.
In der wunderbaren Sendung Wippschaukel mit Wigald Boning.
Ja, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber erzählt, vor 2 oder 3 Folgen, als es um Gunter Gabriel ging. Und jetzt haben wir uns hier, ich habe eine DVD entdeckt bei mir im Schrank und da haben wir uns nochmal diese Folge angeguckt. Sehr gut, oder?
Es ist ganz großartig, wie Wigald Boning das macht. Großer Fan nach wie vor. Ich finde, das Timing ist perfekt von ihm.
Ja.
Auch wie er die Fragen setzt, die zum einen die Leute halt wahnsinnig dazu bewegen, also lange Antworten zu geben, dass sie fühlen sich ja auch wirklich alle ernst genommen. Und trotzdem ist für den Zuhörer klar, da stimmt halt irgendwas nicht. Also es ist ja in etwa so, als würde ich jetzt aus heiterem Himmel so sagen, Felix, deine Meinung zum technischen Fortschritt?
Und ja, nicht, dass das nicht schon mal vorgekommen wäre,
ja, aber,
dass du aus dem Nichts solche Fragen stellst.
Aber Ralf Siegel gibt dann tatsächlich eine ausladende halbstündige Antwort.
Zur Homo-Ehe
und
zum Thema Selbstmord.
Ja.
Und dann erzählt er wieder über sein neues Musical. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen eine günstige Art, jemand hops zu nehmen. Aber es hat mir irgendwie gefallen. Das Timing stimmt und auch die Performance stimmt.
Absolut. Du warst nicht so angetan von seinem Kleidungsstil. Da bin ich nicht so kritisch. Ich finde den sehr bunt. Bunt ist gut.
Bunt ist gut, solange...
Ist er sich auch treu geblieben bis heute. Ne? Also wenn man Wigald Boning sieht, nach wie vor immer bunt gekleidet.
Ja, heiter, lebensbejahend.
Habe ich erzählt, dass Wigald Boning mal auf einem Konzert von mir war?
Nein, das hast du noch nie erzählt, erzähl mal. Wollen wir mal an das Promi-Karussell,
dreh's
mal an.
Und zwar damals spielte ich mit meinem damaligen Jazz-Trio im Hamburger Jazzclub Stellwerk.
Ja.
Das hat mittlerweile zugemacht. Das war im Harburger Bahnhof drin, ein schnuckliger Jazzclub im Stellwerk. Da spielten wir ein Konzert, vielleicht so vor 50 Leuten. Und ganz am Schluss schlängelte sich Wigald Boning unter das Publikum. Und ich kriegte es leider mit backstage. Und war natürlich super nervös, weil auch Konzept meiner damaligen Band war natürlich zum einen heißen Jazz spielen und zum anderen Quatschgeschichten erzählen.
Ah, nein.
Ja. Und ich war sehr aufgeregt und habe immer natürlich zu Wigald rübergeschielt, ob er auch lacht.
Und hat er gelacht?
Ja, ja. Er war sehr zugetan und hat mir die Aufregung nehmen können. Also ich konnte ihn gut sehen, während ich halt diese blödsinnigen Geschichten erzählte.
Hast du den da einmal Pomodoro-Witz gemacht?
Nee, den habe ich weggelassen, aber ich hatte andere gute Schenkelklopfer parat. Und ich traf ihn hinterher. Tatsächlich, wie man so oft große Persönlichkeiten am Pissoir trifft, auch Wigald Boning im Stellwerk am Pissoir. Und er grüßte mich und sagte, es hätte ihm gut gefallen und das war's dann. Ich habe dann nicht weiter mit ihm geredet, weil ich mich sowas ja immer nicht traue.
Abkumpeln mit Wiegald Boning.
Ja, ich war einfach, da ist die Fallhöhe zu groß. Also ich schon ein ziemlicher Fan gewesen zu der Zeit und ich war einfach so ergriffen davon. Warum taucht Wiegald Boning im Harburger Bahnhof im Stellwerk auf? Also warum?
Ja, der ist ja durchaus jazzaffin, oder?
Ja, aber diese, du kennst ja diesen Ort Stellwerk, das war ja der abgelegenste Jazzclub Deutschlands wahrscheinlich.
Ja, vielleicht.
Aber vielleicht ist er da untergekommen in einem Hotel, weil er vielleicht eine Fernsehproduktion an dem Tag hatte und da dachte, Mensch, da, hier ist ein Jazzclub, da gehe ich doch nochmal hin. Oder er war natürlich absoluter großer Fan meiner Band, das kann natürlich auch sein. Glaube ich aber nicht.
Das könnte sein.
Ich habe ihn später nochmal wieder getroffen, da habe ich bei Rocco Schamoni im Support gemacht im Deutschen Theater.
Ja.
Da hat er natürlich dann im Backstage abgekumpelt mit Rocco.
Ja.
Und da habe ich ihn auch nicht angesprochen.
Nee.
Nee, ich trau mich das nicht mehr. Du bist viel besser in sowas. Mit Leuten abkumpeln.
Es geht. Würde ich gar nicht sagen. Ich würde auch da gerne natürlich noch mehr abkumpeln. Es gibt Leute, die, würde ich sagen, sind meisterhaft da drin. Ich habe auch letztes Jahr auf einer Hochzeit war ich eingeladen. Da habe ich... Nee, das erzähle ich jetzt nicht.
Das ist eine Promi-Geschichte, oder?
Ja, das kann ich nicht erzählen.
Aber kann man nicht erzählen?
Nein, das möchte ich. Ich glaube, das ist zu doll. Okay. Ich überlege gerade, ob es eine schöne Abkumpel-Geschichte gibt von mir.
Aber du warst eine Zeit lang warst du absolut drin im Game, oder? Immer mit den Großen abgehangen, immer schnell abgekumpelt, einen guten Spruch gebracht. Hattest auch immer gleich einen parat, das fällt mir ja viel schwerer, dann immer den passenden Spruch zu haben. So, ich schlänge mich da ja eher so ein bisschen vor. Du bist ja gleich, setzt ja gleich auf die große Pointe.
Ja, das Problem ist ja, man möchte ja immer geliebt werden. Man möchte ja gemocht werden von den Promis und dann, das ist so ein bisschen eine reziproke Wechselwirkung, weil die riechen das natürlich. Die riechen den Braten, wenn sich da einer ranschleimt.
Ja, das wird ja auch nicht das erste Mal gewesen sein, dass da so ein Heini kommt und irgendwie versucht, lustig zu sein.
Ja, richtig. Ich versuche mich ja seit Jahr und Tag mit Heinz Strunk anzufreunden und scheitere immer wieder daran. Habe ich das schon mal im Podcast erzählt?
Ja, ich habe dich auch mal dabei erwischt.
Ja, also Kurzform ist, falls ich es, ist auch vielleicht dann schon 10 Folgen her, ich war mal auf irgendeiner Gartenparty von einem Rowohlt Verlag, wo er irgendwie auch auftauchte. Das könnte aber auch annähernd 20 Jahre her sein. Da war er noch nicht so prominent und ich war, glaube ich, ihm noch nicht komplett verfallen in seinem Werk und habe es dann irgendwie geschafft, mit ihm rumzukumpeln und dann hatte ich einen gemütlichen Nachmittag mit Schaumwein mit ihm da auf diesem Stehempfang. Da ging's noch, da hätten wir Freunde werden können. Dann habe ich aber immer und immer wieder versucht, wenn ich ihn mal irgendwo traf, mich dann nochmal von neuem ranzuschleimen, aber jetzt merkte er langsam auch die Nervosität. Ich wollte sein Freund sein, ich wollte seine Nähe. Und er hat mich eigentlich nur mit abgestraft, zu Recht, wahrscheinlich für ihn aus Selbstschutz, mit einfach ignorieren und ertragen. Ist so weit, dass ich mittlerweile ja auch manchmal aushilfsweise Keyboarder bin im Theaterstück Cool Haze am Hamburger Schauspielhaus. Da bin ich ja der Vertretungskeyboarder für Keyboard 1 und Keyboard 2.
Da kommt er noch dann vorbei hin und wieder.
Da spielt er, da spielt er mit in dem Stück.
Ja.
Da spielt er ja die Mutter
von Cool Haze. Dann sagt er nicht mal Hallo, moin Felix.
Ich habe das Gefühl, ich bin mit dem Rocco, haben wir ein gutes Verhältnis, kenne ich auch schon länger, ganz lieb, ganz lieber Typ, auch mit dem Palminger. Hat man einen Klönschnack, hält einen kleinen Klönschnack, aber an Heinz Strunk komme ich nicht ran.
Kommst du nicht ran, du willst es zu sehr.
Ich will es zu sehr, ich will sein Freund sein, aber er riecht das ja.
Ja.
Also so viel zum Thema Ranschleim an Promis, das klappt nicht immer.
Ich finde, das ist jetzt irgendwie Leiden auf hohem Niveau, wenn du irgendwie sagst, hast ein gutes Verhältnis zu Rocco und Palminger, aber ich komme nicht an Heinz ja ran.
Ich hoffe, dass Rocco und Jacques nicht merken, dass ich nur über sie versuche, an Heinz Strunk ranzukommen. Ja, vielleicht eines Tages.
Alle drei auf jeden Fall haben wirklich Großartiges geleistet für den deutschsprachigen Humor.
Ja.
Muss man schon sagen, Telefongags.
Die Telefonstreiche.
Der ersten Klasse.
Ja. Du sprichst auf Studio Braun an, das ist so ein Projekt der drei gewesen.
Ja.
So, genau, das.
English Translator,
diese Treffen mit alle Thiels, Hauptarchiv Bamberg. Ja, ich gerate in Schwärmen, wenn ich dran denke, was mir das für heitere Momente beschert hat.
Das gelöht.
Ja, Glocken gelöht. Dschungel gelöht. Also diese ganzen Sachen, also ja, das ist so ein bisschen wie Helge Schneider nachmachen, ist genauso verboten wie Studio Braun zu rezitieren, aber ich muss wirklich sagen, falls uns jüngere Leute zuhören, falls ihr das noch nicht kennt, guckt doch mal, ob ihr da irgendwie auf einer Streaming-Plattform oder so, oder ihr kauft euch einen Tonträger, mal reinhört in das Werk von Studio Braun, das ist wirklich einfach herrlich.
Ganz jungen Leuten muss man ja erstmal erklären, was der Reiz eines Telefonstreichs überhaupt ist.
Ja.
Das verstehen die ja gar nicht, weil die meisten denken, ja, kannst ja immer die Nummer einsehen, die da anruft oder man geht ja eh nicht ran, heutzutage geht es ja eh nicht ans Telefon.
Das muss man wissen, mittlerweile haben wir ja Messenger-Services, E-Mail, dies, das, Zoom-Call und man muss sich daran erinnern, es gab so eine Zeit der Übergangstechnologie zwischen Telegrafie und Brief und dem Internet gab es eine Zeit lang, wo man vermehrt fast ausschließlich auf weite Distanz über das sogenannte Telefon kommunizierte.
So ist es. Und man konnte jede Menge Schindluder mit treiben, haben wir aber eine beliebte Wochenendsbeschäftigung auch mit Freunden.
Der Scherzanruf. Telefonstreich,
genau. In Barmbek gab es den Grill für zwei Personen. Da haben mein Freund Gerrit und ich immer gerne angerufen und gefragt, ob wirklich zwei Personen auf den Grill raufpassen. Ach. Und dann haben wir uns schlapp gelacht. Sowas einfach ultra lustig. Für junge Leute, die Zerstreuung suchten da in den 90er Jahren, war der Telefonstreich einfach immer eine willkommene Abwechslung.
Genau, das war auch ein bisschen die sophisticated Version vom Klingelstreich, kann man das sagen.
Auch gern gemacht,
Klingelstreich. Das war folgendes Prozedere, man ging auf der Straße lang, sah einen Hauseingang und drückte einfach random Klingelknöpfe, ja, kicherte in sich hinein und rannte schnell weg.
Oder blieb noch da, um rauszufinden, wer jetzt da an die Fernsprechanlage kommt. Und manchmal unterhielten sich dann die Leute untereinander. Das war auch immer sehr witzig.
Genau, Tumult im Treppenhaus. Ja. Ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, ne?
Ich erlebe es nicht mehr. Also bei uns gibt es keine Klingelstreiche. Ich weiß nicht, ist es hier schon?
Ja, wir hatten ja nichts damals. Wir hatten nur den Klingelstreich und halt den Telefonstreich. Denn was man heute vielleicht nicht weiß, diese Nummernanzeige, das gab es früher nicht.
Gab es nicht, ne?
Nee, deswegen hat man sich auch früher am Telefon immer gemeldet mit Felix Weigt, hallo. Oder bei Weigt oder in deinem Fall bei Lambert. Lambert selbst am Apparat. Macht man ja nicht mehr.
Ja, ich habe auf dem Slack auch immer gesagt, so Dr. Lambert, guten Tag. Irgendwie sowas habe ich immer gesagt.
Genau.
Ja, genau.
Und man heutzutage muss Namen sagen. Meldet man sich ja nur noch mit ja oder was willst du?
Ja.
Und wenn man die
Nummer nicht kennt. Man geht gar nicht ans Telefon.
Meistens geht man gar nicht ran, schon gar nicht, wenn es eine unbekannte Nummer ist, oder?
Ja, ja. Also das sowieso nicht, weil das könnten ja Spam-Anrufe sein.
Richtig.
Ja, aber man geht ja auch nicht ran, wenn du siehst, da ruft jetzt der Lambert an, dann gehst du ja auch nicht ran.
Nee, richtig. Genau. Und in dieser Hochphase der Telefonie, da begab sich, dass das Studio Braun diese tollen Scherzanrufe tätigte. Also,
ja,
das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Eulen nach Athen tragen, aber das ist wirklich nochmal ein Anspieltipp
von uns. Ja, gibt es auch nach wie vor auf allen Streaming-Plattformen. Bitte reinhören. Ist sehr lustig. Diese Folge wird übrigens präsentiert von George's Music Store und Doris Deiner am Grindelhof.
Danke nochmal für eure Unterstützung.
Das wäre doch cool, wenn George's Music Store unser permanenter Geldgeber wäre.
Ja, und Doris Deiner. Ja, wir suchen nach Sponsoren nach wie vor. Das war jetzt so ein klicklicher Versuch irgendwie.
Aber George, oder? Das ist eine Legende im Music Store-Business hier in
das
Hamburg.
Das ist George Music Shop, das war so der fußläufig erreichbare Gitarrenladen in der Gärtnerstraße in der Nähe unserer Schule, wo wir zur Schule gegangen sind. Ne?
Einem wahnsinnig schlecht gelauten George immer hinter
dem Tisch. Ja, aber irgendwie kultig war der. Der war irgendwie kultig. Und ich glaube, ich habe da mal einen Bass gekauft, so einen Yamaha Fretless Bass.
Ach was?
Ja, für 300 Mark.
Und den hast du leider auch hin und wieder angeschleppt. Und dann mussten wir dieses Fretless Pastorius
getragen. Ja, es war eine Zeit. Ich habe aber auch, bin mittlerweile wieder Besitzer. Ich glaube, davon, die in der Basspalette da stehen, zwei Fretless-Bässe. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein tolles Instrument. Underrated.
Intellektuell unterschätzter Fretless-Bass, ja, muss man sagen.
Finde ich echt toll. Also bucht mich für Studio-Sessions, aber bitte ausschließlich für, nein, nicht ausschließlich, aber gerne auch für Fretless-Sessions. Denn ich möchte gerne den Fretless-Bass wieder groß machen in der Musik.
Ja, da werden wahrscheinlich jetzt zahlreiche Anrufe reinkommen.
Ich kann mich wahrscheinlich nicht retten vor Anfragen.
Das denke ich auch.
Auch mobiles Recording möglich hier zu Hause.
Ich habe mir vorgenommen, ich lasse dich heute einfach mal ein bisschen kommen. Also eigentlich dein Wunschzettel wird heute erfüllt. Du darfst das Thema wählen. Ich würde jetzt einfach so irgendwie so ein Thema wählen wie Alternativlosigkeit, Musikstudium, technischer Fortschritt. Aber wenn du sagst, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dann machen wir das, was du sagst.
Ja, da beißen sich jetzt unsere beiden Interessen, weil ich bin in so einer Jazz-loungigen Stimmung, in so einer Mellow-Stimmung. Mhm. Die Sonne ist schon untergegangen. Mir ist ein bisschen kalt. Frühjahrsmüdigkeit, ist dir das ein Begriff?
Ja.
Frühjahrsmüdigkeit, ja. Das kann auch immer noch mein Post-Covid sein, das mich in die Müdigkeit drückt. Aber ich spüre auch, leider strahlen wir ja nicht zeitsouverän aus, aber es können ja in einigen Wochen, wenn diese Folge erscheint, kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Aber mir ist das hier auch alles zu nass, kalt und düster.
Du wärst gerne auf Mallorca?
Ich wäre gerne vielleicht auf Kreuzfahrt. Würde in Südeuropa gerne in so einem Fort spielen. In so einer Burg mit Blick aufs Mittelmeer.
Ja, das wäre schön. Deswegen haben wir ja Luca in unserer Band, der versucht seit Jahren, uns dort unterzubringen.
Ja, der kommt da aus der Region. Ne?
Kommt da aus der Region,
genau. Ja. Aber falls ihr jetzt für mich oder für uns einen Job habt, irgendwie so in wärmeren Gefilden was zu tun, ein kleines Konzert, ein Steady-Gig, wir sind da offen, oder? In die Sonne.
ab in die Sonne, klar.
Ja.
Ja, wenn es da was gibt, sagt gern Bescheid. Es ist langsam reicht jetzt.
Muss sich aber auch lohnen.
Ja, muss sich lohnen.
Genau, also wir machen das jetzt nicht hier wie in der Academy von dieser Werbeklitsche, dass wir uns da präsentieren wollen. Nee. Präsentieren, da haben wir uns schon genug. Wir würden gerne das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Nee,
es sind schon fünfstellige Beträge dabei.
Ja, es sollte ein bisschen was rumkommen, aber schön warm hätte ich es auch gerne.
Ja, warm muss es sein.
Ja, das wäre mein Wunsch.
Ja.
Weil mir schlottern wirklich die Knie.
Naja, ich muss daran denken, ich weiß nicht, wie war das bei dir, als du dich für das Musikstudium entschieden hast und es deinen Eltern so unterbreitet hast, dass du das jetzt irgendwie machen möchtest? Gab es da Widersprüche? Haben die dich da nicht irgendwie anders gesehen? Vielleicht eher so als Lehrer vielleicht, in die Fußstapfen zu treten?
Der Weitschen Lehrerdynastie. Der Weitschen
Lehrerdynastie. Oder war das, wurde es mit Freude aufgenommen? Wie
war
denn das?
Ich glaube, das war erstmal okay für meine Eltern, weil das war ja auch ein Hochschulstudium, irgendwas Akademisches. Und die waren, glaube ich, genau, so ein Hochschulstudium ist ja auch verbunden mit einer Aufnahmeprüfung. Das heißt ja, wenn man da genommen wird, kann man schon ein bisschen was. Das stärkt, glaube ich, so ein bisschen das Grundvertrauen in das Kind. Ich glaube, dann später habe ich mich von zumindest Teilen meiner Eltern da nie so ganz ernst genommen gefühlt. Das kann natürlich auch Projektion sein. Aber das ist natürlich auch was, wo man sich so ein bisschen dran abarbeiten muss. Dieser Einstieg in den freiberuflichen Musikerberuf, der ist nun mal teilweise ein bisschen holpriger und nicht ganz so geradlinig wie, was weiß ich, der Beruf des, ja, sagen wir mal Lehrers, oder man macht eine Ausbildung und bekommt dann eine Festanstellung, sondern das ist natürlich schon ein ganz schönes Gehassel. Und wenn man dann noch immer damit konfrontiert ist, dass die doch eher bürgerlichen Eltern einem dann irgendwie, oder Teile der Eltern einem so ein bisschen spiegeln, vielleicht könnte man ja doch irgendwie was bisschen sicherer machen.
Ein bisschen
machen.
Mehr Sicherheit wäre schön, ne? Genau. Also so war es bei mir auf jeden Fall auch. Also mein Vater schlug mir vor, doch mal drüber nachzudenken über meine Entscheidung, jetzt irgendwie Klavier zu studieren, und unterbreitete mir den Vorschlag eines Studiums zum Musiklehrer. Und da fiel mir aber gar kein Beispiel ein, jetzt von einem bekannten Musiklehrer, außer Sting vielleicht, so, ne? Der irgendwie das dann geschafft hätte in der Welt. Ich wollte natürlich Performer werden, ist ja klar. Er brachte aber das Beispiel eines Musiklehrers an der, ich glaube, am Heilwig-Gymnasium mit dem Namen Hase, der ja durchaus zum einen Musiklehrer wäre, aber auch beim Schleswig-Holstein-Festival halt seine neuesten Kompositionen aufführen würde.
Der Hase.
Also es gäbe dann doch die Möglichkeit, sozusagen zweigleisig zu fahren. Zum einen die Sicherheit zu haben, aber auch auf der anderen Seite künstlerisch tätig zu sein. Und genau, also außer Herr Hase und Sting gab es aber eigentlich keine nennenswerten Beispiele dafür, oder?
Heinz-Rudolf Kunze, ist der nicht auch Lehrer oder so?
Weil er so pädagogisch rüberkommt.
Ich dachte, der sei auch Lehrer gewesen. Ja, eher weniger. Ich muss auch sagen, ich meine, das ist jetzt natürlich keine besonders individuelle Geschichte, sondern es zieht sich wahrscheinlich durch die Biografien vieler Musikerkollegen. Aber wenn man natürlich sich versucht, da so reinzuhasseln in den Beruf und dann man von zu Hause auch noch so ein leichtes Skepsis oder mittelschwere Skepsis und Misstrauen, ob denn das auch wirklich alles so funktionieren wird oder ob man nicht doch lieber was anderes machen möchte, das macht es einem nicht gerade leichter.
Nee, aber man fragt sich ja doch, man hätte es ja machen können. Warum eigentlich nicht? Denn Recht haben gefällt uns beiden ja eigentlich ganz gut.
Lehrer meinst du?
Recht haben, ja. Ja, ja. Weil als Lehrer hast du ja recht.
Als Lehrer hast du ja recht, das ist ja der absolute Notnagel, ist natürlich, und das sieht man im Kollegenkreis ja auch hier und da mal ab und zu, ist ja der Quereinstieg in den Lehrberuf.
Ja.
Nur dann ist ja die Frage, ne, wenn man jetzt wie in unserem Fall so vom Jazz kommt, verschiedenste musikalische Tätigkeiten macht, Musikproduktion, Schreiben, Spielen, verschiedene Instrumente, ist man dann wirklich qualifiziert, irgendwelchen Kindern den Quintenzirkel beizubringen? Oder was heißt qualifiziert? Ist das dann das Ding?
Ja, du meinst, weil die Motivation eigentlich gar nicht da ist, diesen Beruf auszuüben. Du hattest ja eigentlich ursprünglich eine ganz andere Motivation, und das ist sozusagen dann Plan B. Und da kann die Motivation ja gar nicht so gut sein. Und sollte schon, ich finde auch Lehrer sollten schon Leute sein, die das mit Herzblut tun und nicht irgendwie, weil man es dann halt irgendwie auch machen kann.
Ja, also.
Aber trotzdem, wir brauchen viel mehr jetzt gerade von Lehrern, deswegen sollten wir vielleicht ein bisschen mehr die Werbetrommel holen.
Ja, ab ins Lehramt, ab in den Quereinstieg, Leute. Lehrer werden gesucht, auch gerade jetzt, wenn die AI die ganzen Werbetexter und Mitarbeiter von Werbeagenturen jetzt rausschmeißt.
Ja, das ist super, dann können die nämlich einfach ihr Wissen weitergeben an Grundschulkinder.
Genau, und die können dann vielleicht auch dann wieder wie so ein Pyramidenspiel die Werbetrommel rühren. Für den Lehrberuf.
Richtig, weil sie sich da auskennen mit Promotion.
Was ich nur sagen wollte, ist so ein bisschen, ich glaube, so die Qualifikation, die jetzt speziell ich oder du, die wir haben, die ist sicherlich dazu geeignet, Leuten, die, was weiß ich, jetzt ein Instrument lernen wollen, dezidiert denen detaillierte Anleitung zu geben. Aber jetzt so eine Klasse von Schülern in so allgemeiner Musiklehre zu unterrichten, weiß ich nicht, das deckt sich nicht so ganz mit meiner Motivation. Hey, in case of doubt würde ich das sicherlich auch machen. Wäre schon okay, gibt schlimmere Berufe, aber so richtig ist das ja nicht vorgesehen. Und das ist sowas, wenn die Eltern einem dann sagen, willst du nicht lieber Lehrer werden, dann ist das ja so komplett vorbei an der eigenen Motivation und Vorstellung, was man da eigentlich machen möchte mit Musik, oder?
Ja, und es schwingt natürlich ein großer Zweifel darin mit. Es bringt jedenfalls nicht zum Ausdruck, dass da jemand an dich glaubt, ne, sondern eigentlich eher so was Gegenteiliges.
Ja.
Andererseits, ja, sie machen sich ja nur Sorgen. Es ist schon irgendwie ganz interessant. Ich finde, zu dir würde der Beruf des Lehrers eigentlich ganz gut passen. Also, ja, weiß ich nicht. Findest du, das ist komplett absurd?
Ich finde das nicht komplett absurd, aber meine Motivation ist da eher so mittelstark, weil Lehrer sein heißt ja auch auf anderer Leute Kinder aufpassen, ja. Heißt auch früh aufstehen,
ja, das ist halt Horror,
heißt
ja.
In einem System funktionieren, sich dann mit den Kollegen im Lehrerzimmer rumschlagen. Genau, also weil das, was ich natürlich auch schätze am Musikerberuf, ist dann doch ein sehr hoher Grad an Freiheit und Individualität, den der Musikerberuf so bereithält für den ausführenden Musiker. Und das ist so in der Mühle der Schule wahrscheinlich nicht so gegeben, oder?
Ja, ich glaube, was ich daran noch nicht so spannend finde, ist, dass wenn du unterrichtest, du doch eigentlich nach so Parametern und Gesetzmäßigkeiten der Richtig- und Falsch-Ideologie eigentlich arbeiten musst. Und das ist ja eigentlich etwas, was man eigentlich umgehen will, wenn man Jazzmusiker werden möchte, oder? Man sucht ja eigentlich nach einem Ausdruck, welcher diese lästige Richtig- und Falsch-Ideologie umgeht und landet letztlich aber doch in einer Lehrinstitution, die eine vermeintlich freie Ausdrucksform anhand genau dieser Parameter, nämlich richtig oder falsch zu vermitteln, eigentlich, wie sagt man, ich kriege den Punkt nicht ganz. Ja, nochmal, probieren wir es nochmal. Also, wo waren wir stehen geblieben?
Richtig und falsch?
Man sucht, also genau, dass der Jazzmusiker versucht doch eigentlich diese Richtig- und Falsch-Ideologie zu umgehen, indem er sich eigentlich auf so einen persönlichen Ausdruck konzentriert, oder? Was ja letztlich aber passiert, wenn du Jazzmusik dann studierst, ist, du landest in Lehrinstitutionen, die genauso funktionieren, nämlich auch nach dieser Richtig- und Falsch-Ideologie. Weil wie soll man es anders unterrichten? Es muss ja irgendwie, müssen ja Grenzen gesetzt werden, es muss dir ja gesagt werden, nein, das brauchst du nicht, ja, das brauchst du, bevor du das machst, musst du das tun, das ist nicht richtig, das ist richtig, so spielt man das so nicht. Ist das nicht widersprüchlich in Bezug auf, dass die Musik eigentlich ja ein anderes Versprechen irgendwie birgt?
Ja, aber warum dann überhaupt studieren? Also du kannst ja nicht auf der einen Seite sagen, Jazz ist so super frei und es gibt kein richtig und kein falsch, möchtest aber gleichzeitig in eine Lehrinstitution gehen, wo dir irgendwas beigebracht wird. Wie soll denn das dann gehen? Dann kann man ja auch auf diese Lehrinstitution verzichten, wenn es da gar nichts zu lernen gibt, oder?
Das habe ich ja nicht gesagt, dass da nichts zu lernen gibt. Ich sage nur, dass dem ein Widerspruch innewohnt.
Ja, ich habe den nicht ganz verstanden.
Ja, zum einen hast du die Musik, die ein Versprechen mit sich bringt, anderen Gesetzmäßigkeiten zu folgen als nur richtig und falsch.
Ja.
Und dann willst du diese Musik aber erlernen und kannst sie eigentlich nur erlernen anhand genau dieser Gesetzmäßigkeiten von richtig und falsch. Das ist doch irgendwie Dialektik, oder nicht? Das ist doch widersprüchlich. Ich sag dadurch nicht, studieren ist scheiße.
Ja.
Ich sag dadurch nur, dass da doch irgendwas im Kopf passiert, was einen an der Logik zweifeln lässt. Du weißt nicht, was ich meine.
Ich weiß irgendwie nicht, was du meinst, weil natürlich, das ist so eine sehr romantisierte Vorstellung von Jazzmusik, weil Jazz ist ja auch nicht, ich spiele, was ich will, wann immer ich will, sondern Jazz folgt natürlich auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten und einer gewissen Tradition. Und was natürlich so eine Lehrinstitution machen kann, ist einem beibringen, Jazz-Tradition, das dazu gehört dann sowas wie Swing-Phrasierung, Bebop, Jazz, Harmonielehre. Und da gibt es ja schon Gesetzmäßigkeiten.
Ja.
Das ist ja nicht im luftleeren Raum.
So ist es. Es
ist ja nicht jetzt so freie Musik, wo man machen kann, was man will. Also es gibt ja bestimmte Parameter, die Musik zu etwas machen, was dann so klingt wie Jazz.
Na, dann lass es mich anders ausdrücken. Ich glaube, dass man halt, wenn man sich für Kunst entscheidet, eigentlich ja die Sehnsucht hat, genau aus diesen richtig und falsch Parametern, die man irgendwie 13 Jahre lang in der Schule kennengelernt hat, halt auszubrechen. Also ein Stück weit. Und es klappt halt nicht. Weil wie soll auch Kunst anders unterrichtet werden als nach diesen Parametern? Ist das verständlich? Ist das wirklich so dämlich, was ich sage?
Ich frage mich, ob da so ein bisschen eine romantisierte Vorstellung dran hängt, dass man, wie heißt dieser Film mit dem Lehrer, mit Robbie Williams, der auf dem Tisch tanzt?
Der Toten Dichter.
So, ja, genau, so Club der Toten Dichter mäßig, dass man sich so den super empowernden Lehrer wünscht, oder so wie Joseph Beuys, wo dann alle eine Eins kriegen, weil alles Kunst ist. Das ist irgendwie funktioniert so ein bisschen in der Theorie, aber du musst natürlich auch irgendwas beigebracht bekommen.
Ja, aber du redest dann über die Praxis. Ja. Ich rede ja über die Tatsache, deswegen habe ich angefangen mit dieser Vorstellung, wie war denn das damals, als du dich dafür entschieden hast und aus welcher Motivation heraus,
ja,
über das Mindset, was du eigentlich verfolgst, nachdem du 13 Jahre zur Schule gegangen bist.
Ja.
Da denkst du ja nicht so, ah geil, ich muss sofort wieder in die Schule, weil das halt so mega cool ist die ganze Zeit, sondern du willst ja irgendetwas anderes und das ist meine Frage an dich. Dass du das dann da nicht findest und dass das auch gar nicht geht, ja, geschenkt, so.
Ja.
Aber es geht doch darum, dass man da eigentlich in so einer Situation ist, wo man irgendwie derartige Strukturen des Lehrens und Lernens irgendwie erstmal hinterfragt, oder? Und sich deswegen vielleicht am ehesten noch für ein Kunststudium entscheidet, weil man glaubt oder man hofft, dass man dort vielleicht etwas ganz anderes vorfindet, indem man seinen Horizont erweitern kann, nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten und ist dann relativ schnell natürlich auf dem Boden der Tatsachen, weil natürlich musst du Dinge lernen. So, klar, ist ja klar. Und da sind wir uns ja auch einig. Also ja, du willst mich die ganze Zeit in diese Ecke drängen, so von wegen,
so alle, die Hippie-Ecke.
Ja, in die Hippie-Ecke. Hier, alle kriegen eine Eins und so ein Quatsch. Also ich meine, das habe ich doch nie gesagt. Ich bin ja Realist. So, aber es geht mir um diesen Wunsch, um diese Sehnsucht.
Ja.
Da vielleicht irgendwie andere Dinge zu erfahren, eine andere Form des Lernens oder eine andere Form, sich Dinge anzueignen, als die man halt quasi in diesem klassischen schulischen Weg halt so lange kennengelernt hat.
Was hast du denn in deinem Studium als sehr verschult wahrgenommen?
Ja, das war halt das Gleiche wie zur Schule gehen, nur mit Jazz. Also es war wahrscheinlich noch mal schulischer als bei euch hier in Hamburg.
Es war ja, wirklich, das kann ich mir irgendwie auch vorstellen.
Ja, es war einfach Stundenplan und dann gab es halt die Fächer, gehst du halt hin, kriegst deine Noten. Es gab immer ganz klare Ansagen, wie was zu sein hat im Jazz. Hauptfach, also im Improvisieren, war vieles den Lehrern nicht leicht, den Punkt zu machen. Aber sie taten so, als wäre es vollkommen klar. Und du musstest dich natürlich auch nach deren Launen orientieren. So. Also wenn sie heute gesagt haben, das und das ist genau richtig und so wird es gemacht, dann galt das auch für den Tag. Auch wenn es, da gab es Widersprüche auch dann im Verlauf des Unterrichts. So. Aber es war wie zur Schule gehen eigentlich, ja, würde ich schon sagen.
Aber halt mit Jazz.
Aber mit Jazz, genau.
Nee, ich muss also sagen, ich jetzt zu Beginn meines Studiums, und ich war ja noch an dieser Hamburg School of Music vorher ein Jahr, diese Popschule in Hamburg, die ich dann abgebrochen habe für die Hochschule, das kam mir erstmal vor wie ein, also wie das Paradies, als das losging, weil ich dachte, was? Also es ist jetzt wie Schule, aber mit Musik. Das ist ja schon mal ein extremer Vorteil jetzt gegenüber der Schule, weil man macht ja eigentlich nur, beschäftigt sich ja erstmal nur mit Sachen, die man sehr interessant findet oder zumindest ein bisschen interessant, jetzt sagen wir mal, die Fächer, die einem nicht so liegen. Das ist ja erstmal schon eine steile Progression zur Schule.
Ja, ja, auf jeden Fall. Fand ich auch.
Also ich kann das aber nicht so richtig pinnen, wo genau dann Hochschule unangenehm wurde oder unangenehm war, welche Aspekte.
Wollte ich auch gar nicht so unbedingt drauf aus. Mir ging es um dieses richtig oder falsch Idiom, ob man da selber nicht auch einfach volle Kanne drinsteckt, weil man halt so lange halt auch diese schulische Art und Weise kennengelernt hat. Man kennt eigentlich nichts anderes. Und man selber ist einfach ja auch nicht frei davon, wie zum Beispiel von so Vorstellungen, wie Musik gehört. Da ist es irgendwie auch spannend halt, dass es eigentlich, wenn man dann also in der Praxis Musik macht,
ja,
diese ganze Zeit diese Vorstellung mit dem, was der Moment der Musik abverlangt, mit sich selber, aber auch mit den Mitmusikern aushandeln muss. So, das finde ich irgendwie ganz interessant. Also du hast ja auch ganz klare Vorstellungen von so gehört Musik, so wünschst du dir das eigentlich. Aber gerade in der Jazzmusik musst du dann mit dem Raum umgehen oder mit vielleicht Musikern, die heute irgendwie anders spielen, als du es gewöhnt bist. Und musst halt deine Vorstellung verhandeln mit dem, was gerade in diesem Moment passiert. So. Und das ist doch irgendwie auch genau diese Reibung zwischen, auf der einen Seite gibt's richtig oder falsch, oder auf der anderen Seite musst du genau diese Idiome umgehen oder musst sie halt irgendwie auch flexibel verstehen. Ja, du guckst mich irgendwie so an, als wäre das Thema extrem dumm und du hättest überhaupt keinen Bock drauf. Also, du hast doch mal gesagt, ein bisschen Deep Talk, ein bisschen Philosophy hier mal, ein bisschen irgendwie, aber du, also das extreme Bocklosigkeit, die bei dir gerade zum Ausdruck kommt. Ja, es tut
mir total
leid,
ich bemühe mich total, da einen Ansatz zu finden, irgendwas anzufangen mit dem Gedanken und dass da irgendwas
Schlaues... Nee, da kommt so gar nichts an, ne?
Ja, da irgendwas Schlaues zu beizutragen, aber ich weiß gerade nicht, wo ich da ansetzen soll so richtig.
Es ist vielleicht ein akademisches Trauma, das wir auf unterschiedliche Art und Weise bewältigen. Ich habe es jetzt mal so versucht, aber ich glaube, ich werde mich dir als Psychologen, werde ich mich, glaube ich, nie weiter anvertrauen, was das angeht. Ich glaube, ich versuch's da mal woanders.
Zuhören kann ich doch. Immerhin.
Gut, dann bist du jetzt dran. Ich habe es versucht. Es war echt mal richtig, ich fand es ein richtig spannendes Thema, aber du hast mich einfach richtig auflaufen lassen. Ja, ich wollte gucken, was du so zu bieten hast.
Drehen wir das mal so um. Wenn du jetzt, hast du schon mal Unterricht gegeben?
Habe ich, ja. Ja.
Wie bist du denn da vorgegangen, Leuten was beizubringen? Man ist ja so ein bisschen, auch wenn man jetzt jemand was beibringt, in sich gefangen, kann er den Leuten nur beibringen, was man selber als richtig empfinde. Nein, das ist auch falsch, das stimmt natürlich nicht. Man kann natürlich auch so einen total freiheitlichen Hippie-Unterricht machen und im Idealfall sieht man natürlich auch im Schüler genau das, was der besonders gut kann und fördert das oder zeigt Wege auf oder sowas, aber man kommt natürlich nicht ganz aus seiner Haut, oder? Also auch natürlich so das, was man selber für die richtige Art oder eine richtige Art Musik zu machen hält, jemand anders zu vermitteln, oder? Also ganz, also oder an einer bestimmten, wenn man halt sagt, wir fangen die Tonleiter mit dem Daumen an und nach dem E setzen wir den Daumen unter und dann greift der Daumen das F. So, das sind ja so Grundsätze und wenn dann jetzt der Schüler sagt, ja, aber ich mach das jetzt alles ganz anders, nee, ich mach das, wie ich Bock drauf habe, ich spiele alles mit abwechselnd Daumen und Zeigefinger oder ich spiele alles nur mit dem Kleinen, dann bin ich als Lehrer auch so ein bisschen limitiert. Dann muss ich ja entweder sagen, nein, du machst das jetzt so, wie ich das sage und du kriegst eine schlechte Note. Oder ich sage, ja gut, der Klüger rieb nach, dann mach das halt so und versuch schon dein Glück mit dem Fingersatz.
Nein, du also bist natürlich abhängig als Lehrer von einer gewissen Offenheit und einem gewissen Grundvertrauen, was ja, der Schüler natürlich mitbringen muss an dich als Instanz. Und die Rolle, die du einnimmst, das ist ja auch immer ganz interessant, so dass du halt... Als Lehrer hast du ja einfach, wenn du was vermitteln willst, was würdest du denn sagen? Es geht nicht ohne Autorität. Also wir können es Vertrauen nennen, aber du brauchst eine gewisse Autorität dem Schüler gegenüber, oder? Sonst passiert ja genau das. Sonst sagt der Schüler womöglich, oh nee, ich mach das aber.
Ja, genau. Das sollte nur eine, ich glaube schon auch da an Autorität oder wie ich würde jetzt sagen, ich finde einen besseren Begriff, ich glaube da irgendwie an eine Hierarchie. Aber das sollte keine strukturelle Hierarchie sein, weil ich der Lehrer bin, habe ich recht, sondern es sollte eine Kompetenzhierarchie sein. Also ich sollte auf natürliche Art und Weise als Lehrer im Idealfall mit dem Schüler in bestimmten Bereichen überlegen sein. Und jetzt, ohne dass ich dem Schüler das auf die Nase drücke, sollte sich da so eine natürliche Kompetenzhierarchie ergeben, die ein Verhältnis schafft, wo der Schüler zu mir sagt, komm Felix, zeig mir doch mal den Fingersatz für diese Tonleiter, du kannst das doch. Und dann zeige ich ihm das. Und es gehört aber zum Beispiel auch dazu, als Lehrer die Größe zu haben, mal zu sagen, ach guck mal, das kannst du ja irgendwie besser als ich oder da machst du was, was ich gar nicht mache, aber du wirst da schon deinen Weg finden. Ich kann dir nur vielleicht ein bisschen Feedback dazu geben und wir können... Geht ja nicht so um richtig falsch, um so ein binäres System aus, das machst du gut, das machst du schlecht, sondern es geht ja so ein bisschen, also auch immer, wenn ich irgendwie mit Leuten so gearbeitet habe, wäre mein Anspruch an mich, ich weiß nicht, ob mir das immer gelungen ist, wäre mein Anspruch an mich schon individuell einzugehen auf die Schüler. Was sicherlich keinen Sinn macht, ist so streng nach Curriculum immer genau dasselbe unterrichten, zu sagen, hier, das ist meine Methode.
Genau, weil der Schüler muss schon auch in seinem Sein oder in seinem Können oder so auch ernst genommen werden und als Individuum gesehen werden. So, dann macht Unterricht irgendwie Sinn.
Das geht natürlich nur ab einem gewissen Level. Also ich sag mal, ich habe...
Aber du kannst ja auch, nee, das glaube ich nämlich nicht. Also wenn du jetzt Anfänger unterrichtest, dann wirst du ja auch schnell merken, dass du bei bestimmten Leuten mit den Tonleitern direkt anfangen kannst und Noten lesen und bei anderen halt überhaupt nicht. Dann machst du mal erstmal ein YouTube-Video.
Richtig, das ist natürlich auch ein großer Teil von Leuten was beibringen, ist überhaupt eine Sensibilität dafür entwickeln, wo steht der Schüler, wo hole ich ihn ab? Und
wie lernt er auch?
Also, wie lernt er und auch was bringe ich ihm bei? Und ich glaube, am besten lernt man ja immer mit genau dem richtigen Level an Überforderung, ne? Also es darf nicht zu leicht sein, es darf aber auch nicht zu schwer sein, sondern du musst für deine Schüler immer was finden, was so die da abholt, wo sie gerade sind und dann so ein bisschen fördert.
Ja.
Fordert.
Ich habe auch mal gehört, ein wichtiger Punkt ist auch das Auslassen von Informationen an den richtigen Stellen, damit du den Schüler oder die Schülerin nicht überforderst.
Erklär mal, was heißt das?
Naja, du könntest ja auch ansetzen und sagen, also pass auf, ich erkläre dir jetzt mal hier, gibt's 12 Töne und irgendwie da kannst du die und die Tonleitern draus bilden, ich spiele die hier alle mal vor und dann kannst du das Ganze auch noch irgendwie auf mediantisch angehen und dann die parallele Molltonleiter, das ist eigentlich die gleichen Töne wie bei C-Dur, ist A-Moll und so, versuchst so eine Übersicht zu schaffen und manche Leute, wirst du sehen, die wird's ja geben, die werden die Informationen dankend aufnehmen.
Ja.
Und die meisten werden sagen, ach, es ist mir zu viel.
Ja.
Und da musst du ja als Lehrer dann den Punkt ausmachen von, wo ist der Punkt, wo ich all diese Informationen auslasse und was vertiefe ich, was wiederhole ich erstmal.
Ja, genau. Richtig. Ja, wobei, ich muss sagen, ich kann mich an eine, das war auch eher eine anstrengende Zeit in meinem Leben. Ich habe so mit Anfang 20 habe ich mal 2 Jahre Klavierunterricht gegeben an so einer Musikschule in einem Hamburger Vorort. War ein ganz nettes Team, war auch eine nette Schule. Es war natürlich unterirdisch bezahlt, weil das ist ja tatsächlich leider so, dass diese privaten Musikschulen, ich weiß nicht genau, warum das so ist oder was da genau die ökonomischen Zusammenhänge sind. Die Realität ist aber so, dass man da schon sehr schlecht bezahlt wird. An diesen Schulen.
Ja.
Genau, und da juckelte ich dann jeden Donnerstag in die Hamburger Vorstadt, auch mit der AKN, mit so einer Vorstadtbimmelbahn und unterrichtete dann im Akkord, glaube ich, 6 Stunden lang Keyboard-Schüler, Klavierschüler. Und das waren natürlich aber, also mit ein paar macht es echt Spaß, entweder weil die zwar Anfänger waren, aber sehr talentiert. Und ich hatte auch dann erwachsene Schüler dann Richtung Abend, da waren auch manche echt ganz gut, denen konnte man ein bisschen was beibringen und man konnte auch eine Time haben mit denen, weil es irgendwie nett war. Es waren aber auch Teile der Schüler, das war einfach betreutes Üben. Die waren so untalentiert auf eine Art und das war so basic, was man da beibringen musste, da musste man einfach, ja, betreut üben. Also ja. Das gibt es ja auch. Wir reden jetzt ja gerade immer so ein bisschen von so diesem Ideal, einen Schüler, der gut vorbereitet ist, der motiviert ist,
ja,
und so. Das muss man natürlich auch erstmal haben. Da hat man natürlich die Hoffnung, dass man an der Musikhochschule sowas hat, ne?
Ja.
Also klar, wenn man jetzt so ein bockiger Schüler ist, da hat man an der Musikhochschule eigentlich nichts zu suchen. Da sollte man natürlich schon eine gewisse Offenheit haben, auch sich was beibringen zu lassen.
Ja, genau.
Also nochmal Thema Autorität, weil ich glaube, ich war wahrscheinlich auch teilweise ganz schön dann 9-mal klug und habe früher gedacht bei irgendwelchen Sachen, die meine Lehrer mir gesagt haben, oh, das brauche ich doch gar nicht, das kann ich doch schon. Und da ist mir Jahre später aufgefallen, nee, da haben sie einen Punkt, das kann ich gar nicht. Jetzt merke ich es.
Ja, genau. Da ist natürlich auch die Frage, ob du als Jazzmusiker diesem Anspruch, alles können zu müssen, eigentlich gerecht werden musst. Oder also an welcher Stelle biegst du ab und sagst, also klar, es gibt so ein fundamentales Wissen, was du irgendwie haben musst. Es gibt bestimmte technische Fähigkeiten, die du brauchst. Aber wenn du jetzt dir die ganzen Jazzmusiker anguckst, die haben ja so unterschiedlichste Fähigkeiten.
Ja.
Da ist ja auch dann die Frage, ab welchem Punkt sagt man, okay, jetzt da sehe ich die Stärke, da könnte man das intensivieren und so. Natürlich leidet dann irgendwie was anderes, ja. Coltrane Changes eventuell oder was leidet dann vielleicht darunter, wenn wir uns jetzt da, weil was ist denn das für ein Anspruch eigentlich, der ist ja auch sehr universitär, dass man eigentlich so ein riesengroßes allgemeines Fachwissen, technisches, instrumentales Wissen auf höchstem Niveau haben muss, bevor dir eigentlich erlaubt ist, in diese individualistische Richtung zu gehen.
Ja, das ist interessant, wo da die Abzweigung im Jazzstudium ist, ne? Und das verstehe ich auch diesen richtig-falsch-Punkt, weil es geht ja beim Jazz natürlich auch irgendwie um die eigene Stimme und den eigenen Ansatz. Und natürlich so ein, ich weiß nicht, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet hier, so ein Typ wie Thelonious Monk, der war absolut hip und angesagt in seiner Szene, in der New Yorker Jazz-Szene, hat aber war technisch äußerst limitiert.
Ja, ist das so? Oder hatte der nur seine eigene Technik? Ja, also es gibt doch dieses, er spielt Ellington. Thelonious Monk plays Ellington.
Ja.
Und manchmal ist es dann ja doch so, dass der auch wahnsinnig flinke Finger hat.
Ja,
so.
Der hat auch ein paar wilde Dinger drauf. Der ist nur jetzt, der ist jetzt nicht wie sein Zeitgenosse Bud Paul, irgendwie jemand, der so richtig abgniedeln kann. Dafür hat der natürlich seinen eigenen Style.
Er hat einen sehr eigenen Style, der also sofort unverkennbar ist. Und ich finde halt zu sagen, er hätte keine Technik, das trifft's halt irgendwie
nicht. Ja, okay, das war jetzt eine Verallgemeinerung, aber du weißt ja, was ich meine. Also der hatte quasi nicht diese glasklare, perlende Technik, die man vielleicht heutzutage von einem, sagen wir, einem Jazzklavierstudenten erwartet.
Ja, so ist es,
dass der auch, dass er alle Voicings kann, alle geilen Blockakkorde, alle Quart-Voicings, alle Skalen, alle Upper-Structure-Licks, dies, das, vielleicht noch ein bisschen Stride.
Ja, und trotzdem würde ja kein Lehrer an irgendeiner Universität dieser Welt das Können und das Schaffen, das Werk von Thelonious Monk in Frage stellen.
Genau, und das wollte ich damit sagen, dass es natürlich irgendwo im Jazzstudium diese Abzweigung oder im Erlernen der Jazzmusik allgemein diese Abzweigung, vielleicht auch an irgendeinem Punkt zu sagen, nee, Moment, das ist jetzt mein Style und ich möchte, dass das so klingt und ich guck mal, wo ich damit lande. Aber man muss auch nicht alles können, ja, das ist richtig. Also das ist ein anderer Anspruch jetzt als in der Klassik, wo es einen höheren Anspruch gibt an Perfektion.
Ja.
Jazzmusik ist ja im Spiel oft sehr imperfekt.
Und es gibt unterschiedliche Auslegungen von Perfektion, beziehungsweise da gibt es auch einfach so ein Ding von, also wenn wir jetzt über Richtigkeit von, wie Musik zu sein hat, da gibt es ja nicht so eine klare Vorgabe, oder? Also wir können uns ja darüber streiten, ob das Timing jetzt irgendwie einer Band gerade stimmt oder unter uns, wenn wir zusammen spielen, da habe ich manchmal eine komplett andere Meinung als du.
Und, ja, eine falsche.
Ja, genau. Und wir halten uns gegenseitig das irgendwie vor, dass wir da irgendwie auf dem Holzweg wären. Wie gesagt, da sind wir beide dann ja auch nicht frei von diesem richtig und falsch Ding. Ich versuche dir dann immer irgendwie eine Platte von den Red Hot Chili Peppers unterzujubeln, die bei Slinky Mellowship halt auch das ganze das Tempo wechseln.
Ja.
Und dass das doch schon mal okay ist, wenn die Musik danach verlangt. Und da hast du einen anderen Ansatz. Und irgendwie muss man sich da ja auch einfach dann anhand der Realität auch finden und da sein eigenes richtig irgendwie aushandeln. Also.
Ja, ich glaube vor allen Dingen, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz im Bereich Jazz, weil natürlich, wir haben es ja hier mit Musik zu tun, die in großen Teilen improvisiert ist. Und wie perfekt oder richtig kann eine Improvisation überhaupt sein? Also man muss ja auch anders üben, als wie wenn ich jetzt klassische Orchesterstellen übe. Da lerne ich die Fingersätze, übe die immer und immer wieder im langsamen Tempo, dann schneller, dann gucke ich, dass die Intonation stimmt, das Timing stimmt, der Fingersatz und dann kann ich es irgendwann perfekt spielen. Das ist natürlich bei Improvisation gar nicht so einfach zu erreichen, weil natürlich Improvisation immer auch Fehler hat oder Ideen hat, die man dann vielleicht nicht, man hat vielleicht eine Vorstellung, die man dann gar nicht umsetzen kann. Das gehört natürlich ein bisschen dazu, weil Improvisieren ist ja so ein bisschen wie so ein Ritt auf dem Vulkan, ne?
Ja.
Dann spielt man halt auch mal einen Ton, den man nicht spielen wollte oder einen Ton, der jetzt von der Theorie her gar nicht passt und dann macht man vielleicht irgendwas, um den doch irgendwie einzubauen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Also gerade speziell in Bezug auf Jazz ist dieses richtig und falsch natürlich schwer, weil was ist das richtig? Und dazu dann halt nochmal dieses Beispiel Monk. Das ist ja quasi jemand, der einen recht individuellen Weg gewählt hat. Der Klangerzeugung, der Phrasierung und seine Schwäche ist ja auch so ein bisschen sein Sound. Also das, was der nicht kann, die Auslassung von bestimmten Sachen wie halt genagelte Bebop-Lines oder sowas, dadurch, dass das bei dem gar nicht so vorkommt, das macht ja seinen Stil aus. Oder halt auch so ein bisschen dieser bisschen sloppy Anschlag.
Mhm.
Das ist dann sein Sound. Also seine Imperfektheit ist sein Sound.
Du hast gerade gesagt, seine Schwäche ist sein Sound.
Ja, seine Schwäche ist sein Sound. Insofern, als dass natürlich die Sachen, die er nicht kann, definieren ja, wie er klingt.
Also dadurch auch irgendwie wieder seine Stärke, oder?
Ja, ja, aber im Prinzip schon. Und natürlich sind viele tolle Musiker, leben ja auch so ein bisschen von Auslassung, dass man halt nicht alles macht. Es ist ja auch nichts langweiliger als so einen, oder was ist ja nichts langweiliger, es kann auch reizvoll sein, aber oft empfindet man ja so super perfekte Virtuosen auch als ein bisschen fad und ausdruckslos. Ja. Und Leute, die so ein bisschen kämpfen mit dem Instrument, dann eher vielleicht ein bisschen mehr Gefühl dabei haben, ein bisschen mehr Energie, aber vielleicht nicht so die perfekte Technik. Das wird ja auch oft als angenehm wahrgenommen oder als ein cooler Style. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja, absolut. Nee, kann ich nachvollziehen.
Es wird ja auch gerne mal so ein bisschen despektierlich genau über so Virtuosen gesprochen.
Ja.
Also es wird ja oft als maschinell empfunden.
Ja, genau. Und du hast gesagt, wie perfekt kann so eine Improvisation sein? Da gibt es vielleicht 2, 3 Beispiele in den letzten 100 Jahren, wo du sagen würdest, okay, hier haben wir mal eine perfekte Improvisation.
Ja.
Aber eigentlich ist das ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Und nee, genau.
Deswegen ist so Perfektion ist irgendwie ein merkwürdiger Begriff in Bezug auf Improvisation.
Ja.
Trotzdem ist das Streben danach ja dem Ganzen immanent. Also es gibt ja trotzdem irgendwie so eine perfekte Vorstellung gibt es ja irgendwie doch. Aber es gibt halt auch immer einen direkten Umgang mit dem Moment. Gestern hatten wir kurz darüber geredet, dass man ja auch manchmal seine Musik ändern muss, obwohl man eigentlich ganz andere Vorstellungen hat, einfach weil du mit dem Raum anders umgehen musst. Also ich hatte das in Bezug auf meine linke Hand zum Beispiel dargestellt, dass ich ja manchmal einfach in bestimmten Räumlichkeiten nicht jetzt irgendwie besonders große Geräte auspacken kann, die über einen Dreiklang hinweggehen, weil der Raum das nicht hergibt. Da musst du ja auch dann mit dir aushandeln. Du hast eigentlich eine andere Vorstellung. Eigentlich willst du, dass die Musik anders klingt und da ist irgendwas falsch und du musst mit diesen Gegebenheiten, die halt dich rausbringen aus deiner perfekten Vorstellung von richtig, wie die Musik eigentlich richtig klingen hat, irgendwie umgehen und versuchen, da was anderes zu machen. Genau, spielst technisch komplett anders. Ich finde es da irgendwie ganz spannend, da zu überlegen, ob da nicht genau das Durchbrechen von diesen Vorstellungen, das ist, was letztlich den Reiz an improvisierter Musik oder an akustischer Live-Musik eigentlich ausmacht. Und gerade im Jazz hast du halt die Möglichkeit, die Musik auch mal eben schnell zu ändern. Also, oder auf den Raum einzugehen, das ist ja in der Klassik viel schwerer, weil da musst du einfach deinen Notentext runterballern.
Also mir ist das aber auch aufgefallen, so im Bereich Pop-Rock-Musik, als dann in meiner Karriere so die Bühnen größer wurden und man das plötzlich auch mit mehr Schalldruck zu tun hatte und was es wirklich in einem großen Tausender-Club spielt oder sowas und dann auch relativ viel Sound von außen zurückkommt und auch wenn man merkt, man zupft die Bassseite und der ganze Raum wackelt, das ist ja nochmal anders als jetzt in einem kleinen Verstärker im Proberaum, da merke ich auch, dass sich mein Spiel ändert. Ja. Also ich ändere die Tonlängen, spiele vielleicht simpler, klarer.
Ja, genau. Und bei Klassikern wird es auch so sein, dass die in der Elbphilharmonie anders spielen als in der Leishalle. So, das werden die dir wahrscheinlich auch erzählen können, so, dass die dann einen anderen Touch haben oder anders mit ihrem Instrument umgehen. Wir kriegen das natürlich als Laien vielleicht noch nicht so richtig mit und denken, es ist ja, die müssen es ja immer gleich performen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich gar nicht so.
Das ist aber auf jeden Fall, also ein Raum hat einen großen Faktor. Ich merke das auch klar, ja, also das ist vor allem Raumgröße, aber auch Hall. Ja, das hat auch mit Verstärkung zu tun und so. Also ja klar, wenn du jetzt unverstärkt einen relativ großen Raum beschallen musst mit einem akustischen Instrument zum Beispiel, musst du halt einfach wahnsinnig reinhauen und wahnsinnig klar und laut spielen. Und wenn du jetzt eine Akustik hast, die auch feine Nuancen überträgt, kann man natürlich viel filigraner spielen.
Ja.
Genau. Und auch Timing, klar. Also klar, man kann natürlich wilder und komplexer spielen, wenn man sich gut hört. Wenn der Raum groß und hallig ist, muss man vielleicht auch ein bisschen simpler spielen, damit die Band gut zusammen ist.
Ja, das hat einfach rein akustische Gründe, so ist es.
Ja. Jetzt sind wir aber nochmal zurück zum Thema richtig, falsch und Lehrer sein. Wie würdest du denn das machen, wenn du jetzt Hochschulprofessor wärst, Dr. Lambert?
Mhm.
Was würdest du dann anders machen als deine Lehrer?
Ja, genau, also ich habe schon befürchtet, dass diese Frage kommt, weil ich meinte, ich komme ja wahrscheinlich selber nicht aus diesem Idiom raus. Also
ja.
Man ist ja einfach so geprägt davon, dass man eigentlich gar nicht anders weiß. Also wie soll man es anders machen, wenn du hast nie eine andere Form des Lernens eigentlich kennengelernt. So. Es gibt doch eigentlich immer übergeordnet irgendwie jemanden, der dir sagt, ob das so seine Richtigkeit hat oder nicht. Oder?
Nee, es gibt
bestimmt. Und ich glaube, ich könnte das auch nicht ganz durchbrechen. Also ich würde mir vielleicht Mühe geben, so, aber ich glaube auch, dass ich da derartige Parameter anlegen würde. So andererseits, ich hoffe, ich wäre mir zumindest darüber bewusst, dass diese Parameter nicht irgendwie allgemeine Gesetzmäßigkeiten sind, sondern etwas oder sehr viel auch mit meinem persönlichen Geschmack zu tun haben. Dass man da vielleicht so eine gewisse Flexibilität mit in so einen Unterricht reinbringt, so, oder das auch vermitteln kann, so. Also, das ist mein persönliches richtig und falsch.
Ja.
Ich kann dich in keinem anderen unterrichten als in diesem. Nichtsdestotrotz wird jemand anders was anderes dazu sagen. Also, das werden wahrscheinlich gute Lehrer auch genauso machen, oder?
Ich hoffe das, ja. Wobei, ja, es ist so beides. Es ist wirklich, ich glaube, ich halte schon was von einer recht streng technischen Ausbildung. Ich glaube schon, dass das nur Vorteile haben kann. Ich glaube, es gibt Leute, die haben da mehr und weniger Talent für Technik. Da muss man die natürlich irgendwie abholen. Ich glaube, es macht aber Sinn, eine gute Technik zu haben am Instrument. Ganz spießig und konservativ.
Ja, würde ich unterschreiben.
Genau, es hat natürlich sicherlich Grenzen und wir sind jetzt beide sicherlich nicht hochvirtuos in dem, was wir machen, aber
ja, das es kann wirklich keinem Klavierschüler schaden, irgendwie mal so eine dreistimmige Invention von Bach durchzuspielen. Ist egal, so, ja, es wird einfach niemals schaden. Es kann nur Dinge verbessern. So.
Tonleitern, Fingersätze und zum Beispiel aber auch auf ein gewisses Tempo kommen. Also man kann natürlich auch nur eine gewisse Freiheit haben in der Musik, wenn man muss jetzt nicht kein hochvirtuoser Spieler sein, aber man sollte auch in der Lage sein, gewisse Tempi, also auch überhaupt Musik in verschiedenen Tempi zu spielen.
Ja.
Also auch.
So. Aber was ist dann die Grenze? Ich scheitere auch ab einem gewissen Tempo irgendwann nach Donnelly auf, was nicht.
Also ich weiß
370.
Ich weiß noch, dass der Kontrabassist, auch mittlerweile verstorben, Rest in Peace, Detlef Bayer, der flexte immer damit, dass er einen 400er Blues spielen kann.
Ja, ah, ja.
Also das sind 16 in Tempo 100. Und
aber der musste ja auch nur die Viertel ballern.
Ja, gut, das sind aber 16 in Tempo 100. Das ist schon kräftezehrend, sage ich mal.
Er hat ja auch gern beim Fernsehgucken geübt.
Ja, ist auch total sinnvoll. Das habe ich in jungen Jahren viel gemacht. Einfach mit einem Bass oder mit einer Gitarre in der Hand vor der Glotze und einfach daddeln. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Tipp, wenn es auch so um, man sollte natürlich nicht nur vorm Fernseher üben, aber ich glaube, es macht schon Sinn, einfach so für technische Geläufigkeit. Habe ich früher viel gemacht, viel so vor der Glotze üben, ja.
Ja, damit du das so nebenher auch einfach.
Ja, einfach daddeln und auch einfach Zeit am Instrument verbringen. Ja,
genau.
Also ich glaube, das ist auch total sinnvoll und das geht mir jetzt im fortgeschrittenen Lebensalter teilweise ein bisschen ab, dass es ja eigentlich doch sinnvoll ist, wahnsinnig viel Zeit einfach am Instrument zu verbringen.
Ja.
Und wenn ich mir vorstelle, was ich in jungen Jahren da weggeübt habe, wie viele Stunden, Ist natürlich auch immer so ein Flex unter Studenten. Na, und wie viel hast du geübt heute? Ich war heute 8 Stunden in der Übezelle. Ist natürlich dann auch
in
immer.
The shed.
Ja, ja, ist dann auch immer so ein Rumgeprolle. Aber klar, ich habe natürlich auch über Jahre meines Lebens stundenlang am Instrument verbracht. Ja. Erst am Klavier, dann an der Gitarre, am E-Bass und dann später halt am Kontrabass viel, ja. Da frage ich mich natürlich auch, was habe ich da eigentlich gemacht die ganze Zeit?
Ja, und hat man seine Zeit eigentlich richtig genutzt in der Zeit? Also natürlich hat man die Zeit da verbracht, deswegen ganz falsch kann es nicht gewesen sein, weil irgendwas ist ja daraus entstanden. Aber man fragt sich ja hin und wieder schon, ob man das vielleicht auch produktiver hätte nutzen können, bestimmte Sachen abkürzen hätte können oder...
Ja. Da wird mir so ein bisschen schwindelig, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe auch in Zeit meines Lebens einfach viel in Bands gespielt oder auch viel mich so mit Musikproduktion beschäftigt, Musik am Computer und auch immer mal verschiedene Instrumente hatten so einen Hauptfokus. Aber mir ist neulich klar geworden, dass ich jetzt im Prinzip mittlerweile gute 30 Jahre Klavier spiele und auch gute 20 Jahre Kontrabass spiele. Das ist ja viel Zeit.
Das ist viel Zeit, ja.
Und dafür bin ich wahnsinnig schlecht, finde ich. Also nach meinem Maßstab.
Oh, Kontrabass geht. Hast einen guten Sound. Ja.
Das ist okay. Es ist, ja, danke, danke, danke. Fishing for compliments. Aber es ist so ein bisschen, weil erinnerst du dich daran, wenn man so ganz jung ist und dann gibt's da einen Gitarristen in der Parallelklasse und der kann schon richtig gut spielen und dann fragt man, und wie lange spielst du schon? Ich spiele schon 3 Jahre.
Ja, das war mega krass.
Und man selber hat erst ein Jahr gespielt und denkt dann so, na krass, in 2 Jahren bin ich genauso gut wie der. Und dann sind es irgendwann 5 Jahre und irgendwann zerläuft sich das aber. Weißt du, wenn ich den Eifer, den man so die ersten Jahre am Instrument hat, wenn man den durchgehalten hätte, dann könnte man ja hochvirtuos sein. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt, ja. Weißt du, was du meinst?
Wie lange spielt er? 5 Jahre schon? Wow!
5 Jahre Double Bass.
Ja, und irgendwann sind es 20.
Ja.
Und man intoniert sich da immer noch irgendwas zurecht.
Ja, es gibt so bestimmte Teile des Instruments, wo man immer noch das Gefühl hat, so ganz ergründet habe ich das irgendwie.
Nee.
Also so gar nicht. Also es gibt ja, das ist ja das Lustige am Lernen, ist, dass du eigentlich einsteigst, wenn du so Jazz so ein bisschen anfängst zu lernen und so ein bisschen das verstanden hast, wie du in den Skalen so läuft und so, dass du relativ schnell ab so einem Punkt bist und meinst so, okay, jetzt bin ich kurz vor allem.
Ja.
Jetzt habe ich es eigentlich gleich alles gecheckt und dann lernst du weiter und lernst weiter und dieses Ziel, das, ich habe es gleich gecheckt, das geht immer weiter, immer in entfernte Entfernung, wird immer unerreichbarer.
Also ich kann das irgendwie akzeptieren, ich kann auch akzeptieren, dass ich als Musiker auch vielleicht einen anderen Weg gegangen bin, eher so ein Weg, wo man auch verschiedene Sachen mal gemacht hat im Laufe seines Lebens und bestimmte Sachen, manche fallen einem leicht, manche nicht. Aber ich weiß noch, dass ich so, als ich so anfing, dann so ein paar Jahre Kontrabass gespielt habe, an der Hochschule war, da hatte ich schon so eine Vorstellung von, ich übe jetzt ein paar Jahre und dann bin ich, dann spiele ich wie Scott LaFaro oder wie Eddie Gomez. Mhm. Das habe ich wirklich, also ich weiß nicht, ob ich es wirklich geglaubt habe, aber ein Teil von mir dachte, das wird jetzt so eine steile Progression, aber man bleibt dann ja doch irgendwann so ein bisschen auch stehen oder macht dann aus dem, was man kann, macht man dann irgendwie was.
Ja, und da kann man sich ja dann doch mal fragen, ob das auch was damit zu tun hat, wie gelernt wird. Ob halt es immer diese Idealisierung von den Größen, ob das eigentlich die Art und Weise ist, die letztlich dem Schüler oder dir in dem Fall was bringen, oder ob es nicht dann auch sinnvoll gewesen wäre, zu einem früheren Punkt einfach zu gucken, wie kann man dich zu einer Spielerpersönlichkeit ausbilden, die halt ihre eigene Marke setzt und wo sind deine Stärken? Weil das ist ja schon ein Problem, dass du halt immer dich abarbeitest, über Jahre auf ein Keith Jarrett-Niveau zu kommen. Und je mehr du dich damit befasst, desto klarer wird dir, das ist einfach unerreichbar. Das wird nie, das ist gar nicht möglich.
Ja, okay, aber da haben wir vielleicht einen ganz interessanten Punkt. Das ist natürlich tatsächlich sinnvoll in so einer Ausbildung, wenn sich dann jemand entscheidet für ein Musikstudium oder ein Kunststudium ist das wahrscheinlich ähnlich. Wenn ich da jetzt Lehrer wäre, wäre jetzt ein hehres Ziel, bei den Schülern zu gucken, was kann der besonders gut, wozu tendiert er, was sind seine Stärken, worauf hat er Bock und ihn dann in den Sachen zu unterstützen. Und nicht unbedingt jetzt von jedem Schüler zu fordern, dass er den besagten 400er Blues spielt oder Giant Steps in allen Tonarten richtig geil, sondern klar, wäre natürlich schön, wenn das so wäre, ne, dass man da so ganz individuell gefördert wird.
Ja.
Ich habe aber, muss auch sagen, bei mir, ich glaube, ich habe wahnsinnig, weiß nicht, ob jetzt unnatürlich lang, aber ich glaube, dass ich so irgendwie eine Vorstellung von mir als Musiker hatte, was ich eigentlich ganz gut kann und was ich nicht so kann und was mein Style ist. Dem habe ich mich angenähert im Laufe der Zeit und bin da jetzt viel weiter als jetzt zum Zeitpunkt meines Studiums. Habe aber das Gefühl, auch das ist eine lebenslange Suche. Und das sind wirklich Leute, die Exzellenz in einem eigenen Stil haben. Das ist eine absolute Minderheit, würde ich denken. Und man tut gut daran, da überhaupt so ein kleines Stückchen überhaupt rauszufinden für sich. Da ist schon, glaube ich, viel erreicht. Wenn man sich selber fragt, was kann ich eigentlich gut, was ist eigentlich mein Style, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Was sind meine Schwächen? Heißt ja auch, was lasse ich aus? Wodurch definiere ich vielleicht meinen Stil? Wo kriege ich auch eine Simplizität in meinen Stil rein? Oder eine Gradlinigkeit vielleicht auch in der Auslassung von bestimmten komplexen Sachen? Und sich da mal Gedanken drüber zu machen, das ist, glaube ich, eine gute Idee.
Ja.
Da kommt man, glaube ich, seiner eigenen Spielerpersönlichkeit auch näher.
Jetzt haben wir schon öfter dieses Wort benutzt, Spielerpersönlichkeit. Das scheint ja irgendwie so ein Ding zu sein. Darauf können wir uns ja irgendwie einigen, dass das offensichtlich etwas ist, was vielleicht etwas kurz kommt in der Ausbildung. Also das, genau, das letztlich, du hast es gerade genau mit der individuellen Förderung auch so benannt und so.
Ja, das ist jetzt hier so das große Lehrerbashing. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich das damals wahrgenommen habe und ob das so schlimm war. Aber das sind so Gedanken, so allgemeine Gedanken,
allgemeine
die wir
Gedanken.
Jetzt machen.
Nee, es gibt, gab auch Lehrer, ich würde auch sagen, es ist kein Lehrerbashing. Es gab auch Lehrer, die das mehr im Blick hatten als andere.
Ja.
Generell würde ich sagen, ist natürlich so ein akademischer Betrieb nicht unbedingt darauf ausgelegt, sich um alle individuellen Bedürfnisse gleichberechtigt kümmern zu können.
Ja. Genau, und das ist ja auch die Frage, was ist Stil? Das fällt mir nur gerade ein, weil wir uns ja vor ein paar Wochen nochmal so ein bisschen reingekippt sind in diese Keith Jarrett-Thematik. Und der hat ja auch viel gespielt mit dem Bassisten Charlie Haden. Und das finde ich eine ganz interessante Bassistenpersönlichkeit, weil Charlie Haden, auch Rest in Peace, war ein wahnsinnig beliebter Sideman in verschiedensten Kontexten, auch selber Leader von seinen eigenen Bands und so. Und der war wirklich technisch wahnsinnig limitiert. Also der hat mit so einer hausgebackenen Technik gesehen, wo wirklich jedem Klassik-Kontrabassisten-Professor wirklich, der würde Amok laufen, wenn er das sieht, wie der irgendwie mit komischen Fingersätzen rumhantiert wird.
Aber letztlich auch wettgemacht durch ein gutes Gespür für Sound und
genau, weil ja, die Kreativität klingt einfach, ganz oder? Toll. Du wirst nur bestimmte Sachen nicht hören bei Charlie Haden. Du wirst halt nicht Scott LaFaro.
Ja.
Wir haben doch irgendwie neulich zusammen Bill Evans geguckt und dann kommt der Eddie Gomez und fiddelt dann auch noch so einen Flamenco-Bogensolo einfach so runter. Das wirst du bei Charlie Haden so nicht finden, diese technische Finesse. Mhm. Andererseits wirst du dafür finden, und das ist wieder Auslassung oder beziehungsweise das Beziehen auf die eigenen Stärken, dann wirst du aber hören einen super fetten Sound, ein geiles Timing und eine Art auch so einfach bei einer Band unten dicht zu machen und mit so einem Bassspiel so ein Fundament zu schaffen, was die anderen Musiker gut klingen lässt.
Ja, richtig.
Und da ist ja auch eine Schwäche, einen Sound. Weißt du, das meine ich damit.
Ja, ich verstehe schon. Ein bisschen ähnlich vielleicht auch, neulich hatten wir über Paul Motion gesprochen, der jetzt auch nicht als technisch hochversierter Drummer gilt. Es gibt wahrscheinlich wenig Schlagzeug.
Paul Motion auch, Bill Evans Trio, aber auch der, auch Schlagzeuger gewesen mit Keith Jarrett dann später, ne?
Später auch und hat vor allem bis ins hohe Alter immer wahnsinnig stilvolle, tolle Aufnahmen mit angesagtesten jungen Musikern aus Brooklyn bei ECM veröffentlicht.
Ja.
Und es gibt da eigentlich keine schlechte Platte. Also die sind alle wahnsinnig kreativ, geschmackvoll arrangiert und so. Da gibt es eigentlich wirklich nichts Schlechtes, was Paul Motion je veröffentlicht hätte, selbst als er, weiß ich schon, ich weiß nicht, wie alt er geworden ist, aber bestimmt 80 oder noch älter. Genau, auch so eine technische Limitierung eigentlich wettgemacht durch so einen unglaublichen kreativen Output.
Ja, ja. Hat einen ganz tollen Besenstil auch, wie er mit den kleinen Wischebesen auf der Snare rummacht und so kreativ melodisch, auch eine tolle Time, sowas Interaktives ist aber jetzt alles andere als irgendwie einen Tony Williams oder sowas, der so technisch ultra abgeht und auch kein Powerplay-Typ, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Nee, sondern eher sophisticated, genau. Und vielleicht kann der das auch gar nicht, vielleicht will er es nicht, aber vielleicht kann er es auch nicht. Und da ist natürlich auch die Limitierung der Sound, ne?
Ja, und wahrscheinlich bei ihm auch eine ganz klare Vorstellung von, was bin ich eigentlich für eine Spielerpersönlichkeit und darauf konzentriere ich mich. Wie Alfs Großmutter einmal gesagt hat, versuche herauszufinden, was du nicht gut kannst und dann lass es bleiben.
Ja, aber da ist ja wirklich was dran, ne? Genau, jetzt sind wir irgendwie da gelandet, Bezug darauf, was kann ich eigentlich gut, was kann ich schlecht? Und vielleicht lässt sich daraus ja ein bisschen eher rauskristallisieren, rausdestillieren, was bin ich eigentlich für eine Spielerpersönlichkeit?
Ja.
Also wir haben ja über Wayne Shorter gesprochen neulich, der, wo wir gesagt haben, so richtig abgehen tut's eigentlich nie.
Nee.
Der ist halt kein John Coltrane und kein Michael Brecker, der hier so ein Wall of Sound macht und hudli 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 hudli, sondern macht halt eher Atmosphäre.
Ja, und das
würdigen wir. So eine kleine Hexengruselstimme.
Ja, das würdigen wir. Ich würdige das auch. Du musst dich halt immer bei diesen übermäßigen Akkorden immer ein bisschen gruseln.
Ja, grusel ich mich.
Da läuft es dir eiskalt den Rücken runter, wenn du die große
Septime... Wie Blocksberg in Jazz.
Ja, aber doch letztlich wissen wir das ja auch zu würdigen.
Ja, total.
Es ist ja nicht so, dass wir sagen, deswegen ist Wayne Shorter schlecht.
Nein, absolut gar nicht, genau. Darum geht's auch irgendwie im Jazz und auch in der Musik ein bisschen allgemein, ne? Um den eigenen Stil. Und das soll aber natürlich kein Freifahrtschein sein für, ich habe keinen Bock auf Üben oder ich habe keinen Bock, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Man soll natürlich schon den Weg gehen.
Und ich glaube, da kam unser anfängliches Missverständnis auch her, dass du irgendwie mich so ein bisschen dahingehend so verstanden hast. So
ja, von bist du immer noch beleidigt, ne?
Ja, nee, ich meine, das ist ja nur interessant, dass du, das war ja wirklich ein Missverständnis, weil das ist ja ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Es ist kein Freifahrtschein zu sagen, ich brauche das alles nicht, ich brauche diese Technik.
Genau, weil dann muss man ja auch gar nicht erst studieren oder sowas. Also solche Leute gibt es natürlich auch. Auch große Bewunderung, wenn man irgendwie in ganz jungen Jahren schon genau weiß, was man will. Dann kann man ja auch einfach sein Zeug machen und man kann auch anders lernen. Man kann auch einfach spielen, aktiv sein als Musiker. Man kann zu Hause am Rechner rumfrickeln. Das geht auch heutzutage und kann da tolle Musik bei machen. Es gibt, also die Wege gibt's da viele. Wir haben halt diesen Hochschulweg eingeschlagen. Auch so ein bisschen in Ermangelung von Alternativen.
Ja, genau. Was wäre, wenn? Also wenn wir eine coole Band gehabt hätten, die einen Deal gehabt hätte, wer weiß, ob wir gesagt hätten, wir müssen auf die Hochschule.
Keine Ahnung. Ich hatte auch, glaube ich, dann zu dem Zeitpunkt noch gar keine Vorstellung. Was ich nur ganz klar wusste, ist, dass es wird Musik sein. Das war irgendwie klar.
Ja, gab es irgendwie keine richtige Alternative zu. Ne? Also ich hatte nicht irgendwie so einen Plan B. Ich könnte ja auch Physik oder
ja,
so.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe dieser Podcast ein einziges Déjà-vu. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Aber das ist auch immer so mein Eindruck gewesen, wenn man so mit jungen Leuten spricht, die sagen, ich würde ja gerne Musik, aber Jura interessiert mich auch. Ja. Das ist, ich will jetzt niemandem Unrecht tun, ist aber meistens ein Zeichen, dann soll es vielleicht doch besser Jura sein.
Ja, lieber Jura.
Weil ich glaube, was so Leute, die Musiker werden dann später, was sie so ein bisschen eint, ist dann doch so ein Biss und so eine Alternativlosigkeit.
Ja, doch, würde ich auch sagen.
Ja, das ist dann eigentlich, es kann dann eben nur dieser Weg sein.
Ja.
Und wenn
Wobei Joshua Redman ja auch irgendwie Arzt ist.
Der ist Arzt?
Ja, der hat auch Medizin studiert.
Wirklich?
Ey, jetzt müssten wir mal nachgucken.
Dr. Jazz.
Ich glaube, Joshua Redman hat auf jeden Fall ein abgeschlossenes Medizinstudium. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, schöne Grüße, Joshua.
Ja, ich glaube, es ist so, aber...
Kommt aber auch aus einer Jazzfamilie. Also Dewey Redman ist ja sein Vater. Das ist ja der Saxophonist von dem American Quartett von Keith Jarrett.
Und
wir können ja gar nicht oft genug Keith Jarrett nennen.
Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Joshua Redman wahrscheinlich sein Studium am Saxophon schon mit 0 Jahren begonnen hat und deswegen noch Zeit für ein Medizinstudium hatte. Ey, schreibt uns bitte, wenn das nicht stimmt. Aber ich habe das mal irgendwo, ich meine das irgendwo mal gelesen zu haben. Vielleicht ist es auch ein anderer Saxophonist. Aber ich glaube, es war Joshua Redman, der tatsächlich auch war. Vielleicht ist er sogar Chirurg oder sowas. Ja. Wer weiß.
Ja, interessant. Ich habe mal früher in meiner Zeit so im Landesjugendjazzorchester, da gab es so ein Brüderpaar, die spielten Trompete und Posaune. Ich weiß jetzt mal nicht den Namen, ich weiß nicht, ob denen das unangenehm ist. Und der eine ist mittlerweile wirklich ein super angesagter Jazzprofessor. Und
wie hießen die nochmal? Das waren so ein junges Brüderpaar?
Aus Hamburg.
Trompete und Saxophon?
Trompete und Posaune. Nee, die hießen Torben und Lars. Genau, jetzt sage ich es doch. Ich glaube, ich sage jetzt auch nichts Schlimmes. Und das Interessante ist aber, dass der Torben, der Posaunist, der war ultra jung, ultra gut.
Ja.
Also der konnte mit 14 schon ultra geil zocken. Der ist dann Pilot geworden, soweit ich weiß. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, also fact-checkt mich und korrigiert mich. Das gibt's natürlich auch den Fall, dass man total gut ist. Ja. Und dann ist es das aber irgendwie nicht. Dann will man lieber was anderes machen.
Ja, ich würde auch sagen, so die besten Mitstudenten zu der Zeit, wo ich studiert habe in Amsterdam, haben auch den Biss irgendwann verloren. So. Obwohl sie eigentlich die geschmackvollsten Spielerpersönlichkeiten auch zu der Zeit schon waren.
Ja, gibt's auch. Gehört natürlich auch viel Glück zu. Und also ein Quäntchen Glück und irgendwie auch eine Reihe von richtigen Entscheidungen, die dann dazu führen, dass man wirklich eine Karriere als Musiker machen kann. Ne?
Mm, ja.
Ist nicht immer einfach. Aber genau, es ist ja interessant, dass manche Leute dann doch man kann auch vielleicht auch einen Mangel an Talent durch Fleiß wettmachen, bis zu einem gewissen Grad.
Das ist so deine Devise, ne? Ich versuche ja möglichst wenig Fleiß und dafür halt alles, was ich so an Talent übrig habe, dafür dem gegenüberzustellen.
Ich finde das so interessant, ich habe neulich ein Interview gehört mit John Scofield und das fand ich interessant, weil der jetzt, ich bleibe immer noch bei Keith Jarrett hängen. Das fand ich einen ganz interessanten Gegensatz, weil Keith Jarrett ist so diese Lichterscheinung, dieser Übermensch, der kann irgendwie alles und spielt auf allen Hochzeiten und ist auch so ein radikaler Individualist, also hat so seine eigenen Bands gehabt, auch viel allein gespielt, gar nicht so ein Teamplayer-Typ, sondern irgendwie so ein magisches Gesamtwerk und man schnallt auch gar nicht, wie er das macht und was er da macht. Und dann fand ich, John Scofield ist dann irgendwie so der ganze, ein totaler Gegensatz, weil der ist so total nahbar, so auch ein bisschen lustig, onkelig.
Ja, der ist super.
Und der redet auch über sich selber. So eine Art, dass er so sagt, ja, ich konnte auch ewig lang überhaupt gar nicht so richtig gut spielen und ich hatte auch gar kein, also als ich angefangen habe, der war in Berkeley auch und als ich vor dem Studium, hatte er auch überhaupt gar keine Ahnung so richtig, was, wie man Jazz spielt. Und da hat er ganz viel geübt und war ganz fleißig, ja, und übt auch bis heute ganz viel, damit er irgendwie mithalten kann, weil er das Gefühl hat, er kann das irgendwie auch alles immer nur so halb. Das fand ich sehr sympathisch.
Es ist sehr sympathisch.
Also ich möchte aber nicht sagen, dass John Scofield nicht super talentiert
ja,
ist.
Ja, genau. Es ist halt so ein bisschen Koketterie.
Ja, ist es. Der ist natürlich super talentiert, aber der ist auch einfach fleißig, glaube ich, und hat Bock und bringt eine gute Energie mit. Und
einen guten Sound
natürlich. Einen guten Sound und genau. Hat auch
eine Time.
Hat eine Time, hat einen eigenen Style. Und
ja,
das fand ich ganz interessant. Und irgendwie ist es mir nur so aufgefallen als Kontrast. Man kann auch dann wieder ganz anders sein als Keith Jarrett.
Nämlich
so
ein ja, genau,
ganz nahbarer
genau.
Onkel.
Ja, genau. Hat einen anderen Weg gewählt, über sein Schaffen zu reden. Und das ist total sympathisch. Nichtsdestotrotz ist...
Ja, okay, das weiß ich, wollte jetzt wirklich nicht, das kommt jetzt.
Ist es nicht so, dass Keith Jarrett halt so ein krasser Typ ist, weil er halt wenig Talent, aber dafür fleißig ist? Also, so ist es halt auch nicht.
Keith Jarrett ist überhaupt nicht, der hat ganz viel Talent, das meine ich ja. Das wollte ich sagen. Keith Jarrett hat ganz viel Talent und sicherlich auch ganz viel Fleiß. Bei John Scofield
habe ich mich gerade, ich meinte gerade John Scofield.
Ja, sorry. Ja. Genau, ich habe mich bei John Scofield nur gefragt, vielleicht ist der, natürlich ist der talentiert, aber vielleicht ist der auch einfach fleißig und ein guter Typ und hat irgendwie einen guten Zahn und hat dann auch aus seinen Mitteln viel gemacht.
Das kann schon sein. Ich würde,
weiß ich jetzt, ich komme in Teufelsküche.
Du kommst, glaube ich, in Teufelsküche, weil ich würde auch eher sagen, John Scofield eigentlich Übermensch.
Ja, natürlich Übermensch.
Und der hat einfach nur Bock, ein bisschen sympathischer rüberzukommen als Keith Jarrett, so, wo er auch gut dran
ist
tut.
Ist das auch von Keith Jarrett, von John Scofield, diese Platte Über Jam? Oder war das ja. Pat Metheny?
Ach so, gute Frage. Über Jam, ja. Ich glaube, das ist Scofield, oder? Guckst du das gerade nach?
Über Jam ist genau von John Scofield, genau. Das habe ich eben nicht verwechselt, genau. Toll. Das folgt dir so dieser Platte Agogo,
über ja, die
wir auch schon mal geredet
mit Deske
haben.
Martin Wood.
Genau, und dann kam dann etwas später dieses Album Überjam. Das hatte so ein bisschen, war so ein bisschen rockig. Hat mir gut gefallen.
Ach, John Scofield, immer toll. Auch ja, Sachen, die er in den 80ern gemacht hat. Ich mochte auch gerne das Album Shinola, heißt es, glaube ich, das mit Adam Nussbaum.
Ob ich das überhaupt kenne?
Ja, musst du mal reinhören. Ein Anspieltipp. Sehr abstrakte Komposition, wird sehr wild gespielt und John Scofield brilliert einfach durch so einen über den Dingen schwebenden Sound, muss man ja wirklich sagen. So, ne?
Also dieses Unprätentiöse, wie er über sich redet, der er sagt ja auf die Frage hier auch dieses Outside-Spiel und wie machst du das und so harmonisch so frei und so. Dann sagt er, ja, das ist basically einfach nur auf der Gitarre ein Bund rauf oder runter rutschen.
Basically a half-step. Ich glaube,
genau.
Ja, ja, der hat auch mal, das sind die gleichen Sprüche, ne? Der hat mal bei uns dann in Amsterdam damals auch eine Klinik gemacht. Das waren die gleichen Sprüche.
Ja.
Das haut er halt immer raus. So, wie spielst du Outside? Dann sagt er so, ja, halbton rauf, halbton runter. Und dann kommst du halt zurück. So. Genau, an der Gitarre ist sogar extra einfach, musst du rutschen.
Ja, genau. fand ich richtig gut. Und er sagt auch, in dem einen Interview sagt er auch, er komponiert eigentlich nur, wenn er für eine Platte komponiert. Er hätte noch nie aus sich heraus ein Stück geschrieben, sondern immer nur, er weiß, eine Aufnahme steht an und ein Bandprojekt, jetzt schreibe ich mal Musik. Finde ich auch sehr sympathisch.
Ja.
Das ist irgendwie guter Typ.
Guter Typ. Können wir uns darauf einigen?
Ja.
Ja, kann man nicht helfen.
Genau. Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit, ne? Hier, in diesem Laun.
Ja, und jetzt geht's auch Jazz versöhnlich zu Ende.
Ja. John Scofield lieben wir über Jam.
Ja.
Die lege ich gleich mal auf.
Die wird gepumpt, auf jeden Fall.
Ja.
Und dann sagen wir einfach mal mit zwingenden Grüßen, oder?
Ja, mit zwingenden Grüßen.
Und
bye,
bis
bye.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Genau. Treffpunkt Schlusston. Tschüss.